Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf zwei Damen, auf Julia Seifert und Angela Felix von der CSE Familien- und Erziehungsberatung. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und sehr gut. Und heute sprechen wir über ein ernstes Thema, über das Thema Trennung. Wenn sich Paare trennen, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Familie, auf die Kinder. Und wir versuchen heute zu erklären und zu besprechen, wie das relativ gut über die Bühne gehen kann. Ich freue mich erstmal auf Sie beide. Schön, dass wir sprechen können.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Thema Trennung ist ja ein mega komplexes Thema. Also bevor man es vielleicht ausspricht, sind ja schon Spuren da, Gedanken da beim Ehepaar. Und viele Familien oder viele Paare versuchen ja auch erstmal, das irgendwie alleine zu regeln. Nichtsdestotrotz kriegen die Kinder das ja mit. Und ich denke wahrscheinlich mehr, als die Eltern oft wollen. Wie sind da so Ihre Beobachtungen?
Ja, würde ich zustimmen. Ich würde auch sagen, dass Kinder das schon früh spüren können, dass da irgendetwas passiert, dass irgendwas sich verändert auch zwischen Eltern, auch wenn sie es je nach Alter natürlich nicht immer so greifen können. Aber man sollte nicht unterschätzen, was sie mitbekommen. Mhm.
Mein Name ist Angela Felix. Kinder reagieren ganz häufig auf einer Symptom, also auf einer Verhaltensebene. Die werden unruhiger, die werden quengeliger, kleinere Kinder. Die kriegen auf einmal Bauchschmerzen, weil sie das ja noch gar nicht benennen können, aber sie spüren, dass was ist. Und Kinder reagieren oft eben, also kleinere insbesondere, auf einer sehr körperlichen Ebene. Und das macht's aber, wenn das Paar gerade sowieso schon damit beschäftigt ist, wie geht's denn hier weiter, wie ausgesprochen ist das zwischen uns schon nochmal eine zusätzliche Belastung, weil man dann mitbekommt, irgendwas stimmt jetzt auch mit dem Kind nicht. So, also, und das finde ich macht schon aus. Und bei Jugendlichen bekommt man mit, dass die entweder es direkt ansprechen oder in Rückzug gehen und sagen, boah, lasst mich einfach in Ruhe mit eurem Krempel, will ich nichts mit am Hut haben. Mhm. Sehr darunter leiden, das darf man nicht unterschätzen, was es für Jugendliche heißt, wenn die mitbekommen, dass Eltern sich trennen, weil eigentlich sind die ja sehr auf sich bezogen und Hotel Mama sagt allen was, also dieses Eltern in der Verfügbarkeit noch zu haben, ist klasse. Und wenn ich dann mitbekomme, die sind mit sich selbst beschäftigt, ist das für Jugendliche nicht so richtig angenehm. Also das macht deren, also das beschäftigt die viel mehr, als sie sagen, auch die, als sie sagen können. Und da geht es aber oft eher um so eine coolere Haltung. Macht ihr mal, habe ich nichts mit zu tun, lasst mich in Ruhe. Und
aber innerlich sieht es vielleicht anders aus. Ne? Da sind dann Ängste und Sorgen und so.
Ja. Und auch Ärger. Also ich finde, das darf man echt nicht unterschätzen, dass Kinder sich auch, sie sind traurig und wütend, aber die sind eben auch wütend, dass das passiert.
Ja klar, zu Recht ja auch, genau. Weil ihr Familiengefüge gerade zusammenbricht und sie haben keinen Einfluss drauf. Genau. Ne? Ja. Wenn Sie Familien beraten, in welchem Stadium kommen die zu Ihnen?
Ja, ist eine gute Frage. Auch das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Eltern, die sich im Vorhinein überlegen, sich begleiten lassen zu wollen, ganz reflektiert überlegen, wie machen wir das jetzt eigentlich? Und dann gibt es einen ganz, ganz großen Teil an Eltern, die dann kommen, wenn sie sich schon getrennt haben, wenn sie teilweise auch schon räumlich getrennt sind. Und es einfach große Schwierigkeiten gibt. Sie sich nicht einig werden bezüglich von ihrer Erziehungsmethoden, der Umgangszeiten und ja auch qualitativ. Was soll das Kind eigentlich beim anderen Elternteil machen dürfen und was auch nicht? Wohin darf es in den Urlaub gehen? Solche Dinge können aufkommen. Bis hin zu dem Bereich, der dann tatsächlich schon, ja, wir nennen den hochkonflikthaft, drückt das, finde ich, nicht immer ganz aus, aber der Bereich, der oft schon so sehr von Konflikten und Streit durchtränkt ist, dass vielleicht schon Hilfe beim Jugendamt gesucht wurde, dass es vielleicht schon Gerichtsverfahren gibt und Eltern fast nicht mehr aushalten, in einem Raum miteinander zu sein, zu kommunizieren. Das ist ein Bereich, in dem wir ganz, ganz viele Anfragen haben, auch mit in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, da irgendwie einen Weg zu finden. Wie kann man jetzt eigentlich einen Weg finden, der dann auch wieder die Kinder in den Blick nimmt?
Wobei ich ja eigentlich immer sagen würde, wenn Eltern dann noch bereit sind, sich Beratung zu holen, ist ja noch gut, ne? Also das ist ja schon immerhin zumindest ein Zeichen, vielleicht, wir brauchen Hilfe, wir würden auch gerne welche annehmen, aber wenn die Situation so ist, wie Sie die gerade beschrieben haben, also dass man sich hasst eigentlich schon, dass man den gar nicht mehr sehen will, dass man sich einfach auch am liebsten nie wieder sehen und miteinander sprechen würde. Und das muss man ja jetzt in der Zukunft ja auch noch. Also das zu handeln, finde ich, ist wahrscheinlich echt schwierig. Ne? Also was vielleicht sogar manchmal gar nicht möglich. Oder müssen sie dann in getrennte Räume gehen? Oder was machen sie dann?
Das kann tatsächlich verschieden aussehen. Mhm. Zum einen fängt es oft damit an, dass wir auch so ein bisschen danach suchen, was die Eltern sich von uns eigentlich noch wünschen, weil ja oft etwas vorhergegangen ist, wie wir sitzen beim Jugendamt und wollen den Umgang geregelt haben und die sagen, aber lassen Sie sich doch mal beraten, wir können das jetzt nicht einfach hier erzwingen. Sprich, dann kommen Eltern gar nicht mal unbedingt mit so einem eigenen Wunsch zu uns, sondern hatten mal einen anderen. Mhm. Das heißt, dann ist unsere Aufgabe erstmal zu gucken, okay, wenn Sie dann jetzt einen Auftrag hätten, wie sieht der denn aus? Also gibt es vielleicht wirklich was wir noch machen können, damit es etwas einfacher wird? Es kann sein, dass es hilfreich ist, wir beraten auch online über Zoom zum Beispiel, dass das hilfreich sein kann, dann sind die Eltern nicht in gleichen Räumen, wir führen Einzelgespräche, also wir haben ein Konzept, in dem wir zwar auch gemeinsame Gespräche führen, aber auch Einzelgespräche in einem Beratertandem, das heißt, jedes Elternteil hat einen eigenen Berater, eine Beraterin für sich, um auch die Trennungsgeschichte aufzuarbeiten, die eigenen Wünsche zu finden, aber auch dorthin zu finden, was kann ich eigentlich beitragen, damit es besser wird. Das ist leichter für die meisten Eltern, das nicht vor dem anderen, der anderen aussprechen zu müssen, sich da, ja, ich sag mal, die Blöße geben zu müssen, sich angreifbar zu machen. Mhm.
Ja. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Würden Sie sagen, man sollte zusammenbleiben um jeden Preis oder kann eine Trennung auch besser sein für die Familie?
Ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass man um jeden Preis zusammenbleiben sollte. Es gibt ja auch Kinder, die so reagieren, dass sie sagen, ach, ist es denn jetzt soweit? Ich habe es vielleicht schon geahnt. Oder es ist gut, dass das Streiten aufhört. Also konstantes Streiten und Konflikte über Jahre ohne eine Trennung kann eine sehr, sehr große Belastung sein. Und eine Trennung muss nicht das Ende von Familie sein. Es ist für Kinder natürlich mit Verlusten, großen Veränderungen verbunden. Aber es kann auch eine Chance sein, auch beide Elternteile nochmal anders kennenzulernen. Also vielleicht hat ein Elternteil jetzt die Chance, eine größere Rolle zu spielen, eine andere Rolle zu spielen. Vielleicht haben die Eltern eine Chance, alleine mit den Kindern eine ganz andere Beziehung aufzubauen. Das birgt alles auch Chancen in sich, wenn die Alternative ist, der Dauerkonflikt.
Mhm. Sie haben schon eine Beratung, bevor das kommuniziert wurde in der Familie. Wie würden Sie raten, sollten Eltern das den Kindern sagen?
Auf jeden Fall immer kind- und altersgerecht. Und das ist eben teilweise, finde ich, schon wirklich schwierig, einem Dreijährigen zu erzählen, dass Eltern demnächst in getrennten Wohnungen leben werden und wo das Kind dann den Hauptmittelpunkt hat. Dafür, also für kleinere Kinder, finde ich, gibt es wirklich gute Literatur, Bilderbücher, die auch den Eltern es wirklich einfacher machen, weil in Bilderbüchern ist das so, als ob, das ist so ähnlich wie bei uns, aber doch ein bisschen anders. Mhm. Darüber kann man sich wirklich gut nähern und dann muss man es wirklich auch aussprechen und mit Kindern hilft immer malen. Ne? Also sagen, dann wird das so und so sein und wenn es dann soweit ist, die Kinder möglichst schnell auch in das neue Umfeld einmal mitnehmen. Also weil für Kinder gibt es nichts Schlimmeres zu wissen, als wo lebt der andere denn jetzt? Mhm. So, und das sind sehr wichtige Punkte und das, was natürlich, und da kommen wir wieder dazu, was ist der Grund der Trennung? Trennung hat immer was, finde ich, also wenn sich Paare mal geliebt haben, was ich einfach hoffe, dass das so gewesen ist, dann ist das mit Verletzung verbunden. Und für viele heißt es, ein Lebensentwurf geht kaputt. Und das ist mit Trauer, das ist mit Wut, das ist mit Ängsten, das ist manchmal mit schweren, auch finanziellen Verunsicherungen. Ob es immer wirklich nachher finanziell schwieriger wird, muss gar nicht so sein, aber die Angst ist erstmal bei ganz vielen da auch bei viel besser Verdienenden. Was heißt das für uns? Mhm. Und das, finde ich, ist immer wieder der Punkt, wie wird mit dieser Krise umgegangen? Mhm. Das, finde ich, ist was ganz Entscheidendes und ich glaube, es spielt eben auch eine Rolle, Also sind sie jetzt beide so und sagen, okay, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Das erleben wir ja manchmal auch, dass Paare, finde ich, da wirklich relativ sachlich, aber auch klasse mit umgehen, die dann auch noch sowas wie befreundet bleiben können. Aber es gibt auch Paare, wenn der eine sich trennen will, der andere nicht, oder die eine und die andere nicht, dann wird's einfach ganz, ganz schwierig. Und eigentlich kennen wir doch alle, wenn eine Liebe kaputt geht, dass wir sagen, den will ich jetzt oder die gar nicht mehr sehen.
Genau.
Und das ist das, was Sie ja vorhin sagten, das funktioniert aber nicht.
Mhm.
So, und das, finde ich, ist der große Teil, wie schafft man es, den Blick aufs Kind zu richten und sagen, unser Kind bleibt unser gemeinsames Kind. Und das muss Kindern immer erklärt werden, auch Jugendlichen. Wir bleiben da, Mama bleibt Papa, Papa bleibt Papa. Okay.
Mhm.
Welche Gemeinschaftsform wir auch immer haben, beide wichtigen Bezugspersonen bleiben da. Und der Riss geht ja manchmal noch weiter. Ne? Dann trennen sich nicht nur die Eltern, sondern dann gibt es auf einmal keinen Kontakt mehr zu Nachbarn, zu Großeltern. Dann wird umgezogen. Und das löst in den Kindern natürlich immer wieder mit Krisen aus. Also welche Lebensumfeldveränderung hängt denn da noch dran? Und das, finde ich, ist die große Herausforderung. Wie komme ich selbst da durch? Komme ich da relativ gut durch? Kann ich meinem Kind auch viel Sicherheit vermitteln? Bin ich selber hoch verunsichert, ängstlich, schlaf nicht mehr? Kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass in der Beziehung zum Kind eine höhere Verunsicherung in der Zeit auch passiert. Oder ich ziehe das Kind ganz nah an mich ran und sage, ne, so nur noch wir beiden, den anderen kennen wir gar nicht mehr oder die andere. Und dann kommen diese Kinder in so, wir nennen es dann Loyalitätskonflikte.
Ja.
Und dann wird es richtig schwierig.
Das wird ja, das ist ja sowieso immer ein, wie soll ich das sagen, so ein schmaler Grat, wie man ja auch, wenn dann, nehmen wir an, die Trennung hat irgendwie okay geklappt, es gibt zwei Wohnorte. Das Kind verbringt mit beiden Elternteilen Zeit ohne den anderen, dass man nicht da auch versteckte Stichelbotschaften die ganze Zeit gibt. Ne? Also ich hatte zum Beispiel mal eine Bekannte, die hat sich auch getrennt und die wohnten dann noch im selben Haus. Also der Mann wohnte dann in eine Wohnung drüber quasi. Der Sohn hatte regelmäßig Kontakt zu beiden. Aber es gab, sie hat immer so gesagt, nein, ich beginne immer ganz neutral, ich sag das gar nicht, lass dem auch immer die Entscheidung, willst du mit Papa in Urlaub fahren oder so. Aber wie sie es gesagt hat, war vielleicht auf dem Papier geschrieben oder die Buchstaben waren neutral, aber die Art überhaupt nicht, ja? Also, du kannst dir überlegen, ob du mit Papa in Urlaub fährst. Du weißt ja, wie das letztes Mal war, ne? Seid ihr schon nach 3 Tagen nach Hause gekommen. Also, ich meine, das ist ja schon unterschwellig, so, mach das mal lieber nicht. Wie kann man das lernen, dass man da auch das Kind nicht vergiftet? Weil, auch wenn es mega schwer ist und man selber den Partner gar nicht mehr haben möchte und auch nicht mag. Aber wie kann man das schaffen, dass man das Kind da nicht beeinflusst, vergiftet oder das ja auch instrumentalisiert? Das habe ich auch erlebt, das ganz schlimm, das Kind einer anderen Freundin, immer wenn es Zeit mit dem Vater verbracht hat, nach Hause kam und dann war es ganz anders. Hat andere Sachen gespielt, hat sein Kinderzimmer plötzlich nicht mehr gemocht, hat andere Sachen gesagt. Das war so richtig so dieser Einfluss und der war nicht, das war nicht einfach, ich war in einem anderen, war einfach woanders, sondern das war bewusst so gemacht und das ist ja wirklich schlimm. Keine Ahnung, wie das weitergehen kann oder soll, aber das habe ich einfach vom Erzählen immer, fand ich immer. Und also sie hat immer gesagt, ich brauche den, der muss so 2-3 Tage in sich neutralisieren und dann ist das wieder mein Kind.
Ja, im Grunde ist das die hohe Kunst für alle Eltern, die sich trennen, wirklich das ganz, ganz stark zu reflektieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch gut für sich zu sorgen. Also es ist, es kann hilfreich sein zu sagen, ich habe hier Freunde, Freundinnen, dort kann ich meinen Ballast ablassen, dort kann ich auch mal schimpfen und meckern. Um das nochmal ein Stück weit zu trennen. Also die eigene Belastung, die muss irgendwo hin.
Mhm.
Und auf der anderen Seite klar zu reflektieren, wie spreche ich eigentlich mit meinem Kind? Was bedeutet es auch, wenn das Kind es hört? Es ist eben vielen gar nicht so sehr bewusst, was sie damit tun, wie wichtig Sprache in dem Moment ist, aber wie wichtig es auch ist, dass man es ernst meint. Es ist einfach schwer zu verbergen, wenn ich sage, na klar, kannst du mit dem Papa in Urlaub fahren? In Wirklichkeit finde ich das aber nicht.
Mhm.
Dann ist die Gefahr einfach groß.
Mhm.
Das heißt, der erste Punkt ist aus meiner Sicht der, das auch ernst zu meinen und das vielleicht zu lernen, das ernst zu meinen, zu sagen, auf partnerschaftlicher Ebene kann ich mit diesem Menschen nichts mehr anfangen. Ich finde vielleicht auch nicht alles gut, was der macht. Und trotzdem ist er dieser andere Elternteil und macht die Dinge, wie er sie macht und wird mein Kind genauso lange und immer begleiten wie ich in irgendeiner Form. Und das muss ich hinnehmen. Selbst wenn ich es nicht toll finden muss, hinnehmen muss ich das.
Mhm.
Und je schneller man dorthin kommt, zu sagen, ich kann das eh nicht verändern, außer ich will was damit vergiften und meinem Kind schaden, mhm. auch bis ins Erwachsenenalter hinein, mhm. Desto höher sind die Chancen, dass man das ernst meint. Das ist ein Prozess, das kann man, glaube ich, nicht innerhalb von ein paar Wochen lernen. Das kann dauern. Mhm. So, und das ist vielleicht auch okay. Auch Kinder dürfen ja sehen, dass man sich weiterentwickelt. Aber tatsächlich ist es eine ganz, ganz hohe Kunst. Und sich dabei in irgendeiner Form auch Hilfe und Beratung zu holen, würde ich tatsächlich immer empfehlen, weil es total schwer ist, das alles alleine zu erkennen. Auch Freundinnen und Freunde sind ja irgendwie parteiisch und sagen vielleicht, ach, das ist ja unmöglich und nee, das darfst du dir nicht gefallen lassen. Und hinterher wird dir das noch zum Strick gemacht. All diese Ängste spielen eine Rolle. Von daher kann es durchaus, ich würde es auch empfehlen, tatsächlich sich da ein bisschen Hilfe zu holen.
Und was mir auch gefallen hat, ist, und das kann man vielleicht auch vergessen oder vielleicht vergisst man das als Mutter, Vater, dass man auch gut zu sich ist. Also es ist eine schwierige Krise, aber dass man trotzdem sich bewusst wird, dass man sich zu sich auch gut sein soll. Also sich erlauben soll, auch wütend zu sein, sich die Freiräume versucht irgendwie zu nehmen, dass man nicht nur jetzt fürs Kind natürlich auch da versucht es wieder möglichst in Ordnung hinzubiegen, sondern dass man versucht auch sich ja irgendwie eine neue Balance so zu bringen. Ne?
Absolut.
Ja. Und ich finde eben auch nicht nur dieser Punkt, ich bin nur Mutter oder nur Vater dieses Kindes, ich bin eben auch noch Freundin, ich bin noch ganz vieles, ich gehe eventuell arbeiten und das eben, das ist ja auch schwierig in Krisensituationen, aber ich finde genau diesen Teil auch zu sagen, und ich ersetze den anderen auf gar keinen Fall in Beziehung und all dem. Und ich glaube, das ist so ein großer Teil. Und es, je nachdem, wie verletzt ich selber bin, so diese Distanzierung, ich bin so verletzt, mein Kind ist vielleicht auch verletzt, aber anders verletzt, als ich es bin. Also das nicht so gleichzusetzen. Und ich glaube, das ist diese Riesenschwierigkeit, das auseinanderzubekommen. Und du sagtest gerade ja auch, Julia, ja, mein Kind. Und dann dachte ich, ja, es ist unser Kind. So, und das geht gar nicht mehr, dieses Gefühl, unser Kind, sondern dann ist es dein und mein Kind.
Ja, ja.
Und dann hört das Kind das und dann, hey, ich bin euer Kind, so. Und das ist, glaube ich, dass man wirklich verstehen muss, dieses Dreieck bleibt erhalten und für das Kind bleibt das erhalten. Und ich glaube, das erleben wir in der Beratung ganz oft, wenn wir die Kinder dann fragen, wenn du dann beim Papa bist, was glaubst du eigentlich, wie es der Mama dann geht und was die Mama dann macht? Und da kriegt man ganz viel mit, ob die Kinder sagen, die Mama, die ist dann immer mit ihrer Freundin unterwegs, die sagt dann immer, ich hab dich so lieb, aber ist auch richtig schön, wenn du mal einen Tag nicht da bist. Und ich weiß, es geht dir gut, das ist was ganz anderes. Oder ob das Kind uns dann sagt, die Mama, die ist dann total traurig, die ruft dann zwischendurch auch mal an und fragt, wie es mir geht. Und das gilt übrigens jetzt nicht nur für Mamas, das gilt genauso für Papas und für alle. Also dieses, was hat das Kind für eine Idee? Das muss noch nicht mal real so sein. Aber was beschäftigt das Kind? Und das ist dieses Dreieck. Und wenn ich dieses Dreieck als Kind nicht mehr gut zusammenbekomme, sondern immer denke, wenn ich jetzt beim Papa bin, dann geht es der Mama schlecht. Bin ich bei der Mama, geht es dem Papa schlecht. So, und das sind diese Punkte. Und dann sagen wir immer, es geht immer wieder darum zu gucken, und was braucht ihr Kind? Wie geht es dem Kind? Und sie müssen auch für sich gucken, ganz klar. Aber in der Familienerziehungsberatung ist ein besonderer Fokus, wieder zu gucken, was braucht das Kind von Ihnen, aber auch von dem anderen? Und was muss das Kind, was müssen Sie eigentlich auf der Ex-Paar-Ebene schaffen, um wieder Eltern zu sein, für ihr Kind.
Genau, man ist nicht mehr Paar, man bleibt aber Eltern. Haben denn oft Kinder auch damit zu kämpfen, dass sie sich, oder haben sie das Gefühl, dass sie sich entscheiden müssen für eine Partei quasi? Oder ist das gar nicht so, wie sehen Sie das in den Beratungen?
Das kann so weit gehen. Das kann sogar so weit gehen, dass wir Eltern, das sind aber Extremfälle, dass wir auch Eltern raten, um zu sagen, wenn das so extrem ist, dann sagen die Kinder manchmal auch, dann werden die einfach immer krank vor dem Umgang. Ja, und dann wird irgendwann so ein Teil wirklich deutlich, dass man sagt, das Kind schafft es nicht, diese Spannung auszuhalten und diese Konflikte. Und dann ist es manchmal wirklich besser, so hart das ist, aber zumindest eine Zeit lang auf Umgang zu verzichten, weil das Kind nicht mehr kann. Aber ich finde, das sind wirklich Extremfälle und die haben wir, also bis es so weit geht, finde ich zum Glück nicht so oft. Aber die, finde ich, sind schon wirklich sehr, sehr schwierig. Und Kinder können das, teilweise können sie es benennen und teilweise können sie es auch nicht und sagen dann eben, ja, ich will die Mama nicht mehr sehen, ich will den Papa nicht mehr sehen, die hat mich ja gar nicht mehr lieb und ich habe die auch nicht mehr lieb und das ist emotional hochdramatisch. Und wir verstehen das immer so, dass die Kinder eine absolute Notbremse ziehen. Es sei denn, es hat wirklich in der Beziehung vorher massive Schädigung, Traumatisierung gegeben. Aber selbst dann bleiben Eltern ja Eltern. Und auch dann müsste man in der Beratung wieder gut gucken, ne, wie kann man das altersgemäß aufarbeiten, was vielleicht früher richtig schiefgelaufen ist. Oder psychische Erkrankungen eines Elternteils. Ja, also okay. Da gibt es ja einfach nochmal drumherum wirklich schwierige Belastungsfaktoren, wo auch Eltern teilweise nicht zu können. Und darum finde ich es immer ganz schwierig, so pauschal Antworten zu geben. Sondern letztendlich muss man eigentlich immer wieder individuell Konstellationen und das Kind anschauen, um dann zu verstehen und zu sagen, aus Sicht des Kindes, glaube ich, stellt sich das gerade so und so dar.
Ich beobachte das bei in der Klasse meiner großen Tochter so, vierte Klasse aktuell, dass da die Familien, die nicht mehr zusammen sind, ziemlich gut damit, aus meiner Sicht damit umgehen und vor allem sehr offen. Also dass die Kinder einfach sagen, ich wohne jetzt bei der Mama, ich habe beim Papa aber auch ein Kinderzimmer, da muss ich manchmal gucken, wo ich mein Playmobilhaus mitnehme oder so, aber ich habe da auch Spielzeug. Und jetzt nur aus meiner Beobachtung, dass das viel offener ist als zu meiner Zeit, wo das auch, glaube ich, noch viel mehr ein Tabu war, wenn Eltern in Anführungsstrichen es nicht geschafft haben, die Familie aufrechtzuerhalten. Ne? So dass auch wirklich, wenn man auch, oder wenn meine kleine Tochter dann fragt, sag mal, aber warum holt dich denn immer nur deine Mama ab? Wo ist denn dein Papa? Also dass das wirklich auch, dass die gar nicht überlegen oder dass die Antwort unangenehm ist, sondern dass wirklich ganz gut geantwortet wird. Mein Papa wohnt nicht bei uns, der wohnt woanders und ich lebe bei meiner Mama zum Beispiel. Wie sehen Sie das aus Ihrer Beobachtung? Ist das allgemein sozial verträglicher geworden, sage ich jetzt mal?
Finde ich schwer zu sagen. Da müsste man tatsächlich mal gucken, wie sehen die Zahlen aus? Gibt es da Statistiken? Die habe ich jetzt nicht im Blick. Und unser, ich sage mal, mein Beratungsalltag oder unser Beratungsalltag, der greift ja nur einen Teil dieser Gesellschaft auf. Das heißt, zu uns kommen ja in der Mehrzahl Eltern, bei denen das nicht so gut geklappt hat. Das heißt, wenn ich jetzt von meinen beruflichen Erfahrungen ausgehen würde, würde ich sagen, oh je, da passiert vieles, was schwierig ist. Aber das deckt natürlich überhaupt nicht das gesellschaftliche Bild ab. Finde ich schwer zu sagen.
Ja. Also was mehr geworden ist, dass Familien sich trennen oder nicht Familien, sondern Eltern sich trennen, Paare sich trennen, um Eltern zu bleiben. Es ist wirklich schwierig. Und die Zahl ist höher geworden. Das finde ich hat aber auch was Beruhigendes für Kinder, weil es ja immer ganz schwierig ist, wenn ich alleine das Schicksal nur habe, sondern das kann ja auch was Verbündes haben. Und ich finde, dass sich Kommunikation zwischen Eltern und Kindern über die letzten Jahrzehnte ja wirklich auch verändert hat, sodass diese Themen auch wirklich offener gehandhabt werden. Und das macht es den Kindern sicherlich einfacher, weil es kein Tabu ist.
Ja, oder weil man nicht lügen muss.
Ja,
oder
genau,
so,
ne? Weil mein man Papa nicht lügen muss und ich darf das eben sagen. Genau. So, und das macht sicherlich einen großen Teil.
Was würden Sie raten in der Kommunikation, also oder ist das überhaupt ein Teil auch der Beratung, zu sagen, wie gehen wir damit nach außen um? Also jetzt haben wir uns, wir trennen uns, so wird die Lebenssituation, wie sollen wir es nach außen kommunizieren? Ist das auch ein Thema? Also haben da Eltern auch oft Berührungsängste oder Ängste? Wie sage ich das zum Beispiel der Schule oder dem Umfeld oder so? Oder ist das nicht so?
Würde ich jetzt aus meiner Erfahrung tatsächlich eher nicht so sehen, weil es, so scheint es mir eben auch nicht mehr so ein großes Tabu ist, weil es eben viele andere gibt und das für die Kinder auch schon zu einer, ja, zu einer normalen Lebenswelt gehört, dass eben manche Kinder haben Eltern, die getrennt sind und manche nicht. Würde ich jetzt erstmal so nicht erleben.
Was würden Sie denn aber raten? Also wenn jemand fragt, was soll man sagen?
Tatsächlich sehe ich es ist ähnlich wie bei der Kommunikation mit dem Kind, also die Dinge auszusprechen. Gleichzeitig würde ich natürlich auch gucken, wie geht's meinem Kind und wie geht's meinem Kind wo. Also für Kinder, je nachdem in welchem Alter die sind. Ich sag mal, ich bin selber getrennt erziehend und habe meine Kinder waren im Grundschulalter und die haben zum Beispiel gesagt, das ist mir ganz peinlich. So ist auch eine Weile her und dann war es was, wo ich jetzt sagen würde, okay, in dem Fall gehe ich jetzt nicht rum und erzähle allen Leuten, ja übrigens, wir sind jetzt getrennt. Das heißt, das irgendwie natürlich auch ein bisschen abzustimmen und ansonsten finde ich, einerseits ist es individuell zu gucken, wie geht's uns eigentlich, wie wollen wir damit umgehen, in was für einem Umfeld sind wir eigentlich, wie können die Kinder damit umgehen und ja, Dinge auszusprechen, dann sind sie eben da. Ja. Dann ist nicht der Elefant im Raum, genau. Dann ist es nicht, dann muss man nicht dauernd überlegen, wie muss ich was wo benennen. Macht es natürlich auch einfacher.
Und für Kita und Schule ist natürlich eine Information total hilfreich. Mhm. Also zumindest, wer hat überhaupt noch Sorgerecht? Auch sowas muss man ja regeln. In der Regel bleibt es ja ein gemeinsames Sorgerecht, um dann auch zu sagen, wer darf wann abholen. Ja. So, also diese Sachen muss man ja wirklich alle. Und wer kommt zu Elternabenden? Wer wird eigentlich informiert, wenn was in der Schule ist? Darum ist es wirklich hilfreich, finde ich, wenn Eltern aktiv mitteilen. Ja. Die müssen ja nicht die ganze Trennungsgeschichte erzählen, aber wirklich diese relativ sachliche Information, ja, plus wer ist denn jetzt Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, das finde ich ist für Schulen und Kitas total hilfreich. Und ich finde, dass es je nachdem, welche Beziehung gerade im Grundschulbereich doch auch nochmal zu Lehrerinnen oder in der Kita ist, dass die auch nochmal wichtige Rückmeldungen geben können, wie geht's dem Kind, ja, gerade. Ja, also und darum finde ich, ist es gut, ja, wenn man da offen mit umgeht, ohne es jetzt, also es geht nicht um Dramatisieren, sondern wirklich, aber zu sagen, es ist so wichtiges Netzwerk für unseres Kind, für unser Kind, da wollen wir einfach eine gute Information weitergeben.
Auch wenn es unruhig ist zu Hause, genau, wir haben ja gerade das und das ist das Thema, vielleicht gucken Sie mal, ne, ja, ob, ja, Sie da was merken, ja, oder so.
Ja, ja.
Das, wenn die Eltern getrennt sind und die neue Lebenssituation so ist, wie sie ist, wo würden Sie sagen, sind die wichtigsten, oder was würden Sie sagen, sind die wichtigsten so kleinen Punkte, die man beachten kann oder sollte, damit es gut läuft? Und was sind vielleicht Punkte, wo Sie sagen, da sollten wir nicht, das wäre nicht gut, wenn es passiert? Oder anders gefragt, was geben Sie für Tipps? Tipps ist jetzt in diesem Fall, finde ich, ein bisschen zu passt nicht ganz, aber Ratschläge. Was raten Sie Eltern, wie sie weiter und dann auch Eltern sein können und das Elternsein leben können, weil Sie haben gerade zum Beispiel gesagt, dass die Pflichten und so die ganzen Sachen mit abholen oder wer geht wohin, ist ja wichtig. Was kann Eltern da helfen, zum Beispiel auch um sich abzusprechen? Gibt es da Formen, die machen es leichter? Ich habe zum Beispiel gerade an eine Arbeitskollegin von mir gedacht, die lebt getrennt von ihrem Mann und das Verhältnis ist sehr schwierig. Und ich weiß nicht mehr genau, oder mir fällt gerade nicht ein, was die, ich glaube, die haben immer noch gemeinsames Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und sie musste immer eine Unterschrift von ihm holen, genau, wenn zum Beispiel was, genau, war, wenn die, ja, wenn das Kind zum Beispiel, ja, ins Schulheim hat. Und das hat er nicht gegeben. Und dann hat, mhm, sie mega Probleme gehabt. Also, mhm, wie könnte man da sagen, was wäre gut, wie man weiter gut agieren kann als Eltern dann? Auch wenn das schwierig ist, das Verhältnis.
Ja, wenn es so ist, wie Sie es gerade beschreiben, ist es natürlich auch schon ein Bereich, der konflikthaft ist. Mhm. Zu sagen, ich kriege jetzt eine Unterschrift nicht oder Ähnliches. Das ist ja schon wieder einer der Fälle, wo es tatsächlich eher schwierig ist. Wenn wir ein paar Schritte davor sind, bevor das überhaupt so konflikthaft wird, ist es sicher wichtig zu gucken, naja, wie haben wir es vorher geregelt? Mhm. Also Tipps zu geben, die für alle Familien passen, ist schwierig, sondern zu gucken, wie ist eigentlich vorher unsere Rollenverteilung gewesen? Mhm. Wie haben wir kommuniziert? Und sich bewusst zu machen, okay, jetzt verändert sich was, wie wollen wir diese Rollen dann jetzt ausfüllen? Also man muss ja in eine neue Rolle hineinfinden, zu sagen, jetzt bin ich nicht mehr der Elternteil, der komplett die Erziehungsverantwortung hat, sondern vielleicht nochmal ganz anders, sich das klar zu machen, darüber zu kommunizieren. Es ist total wichtig, einfach miteinander zu sprechen, sachliche Vereinbarungen zu finden, was natürlich herausfordernd ist, zu sagen, wie gehen wir denn mit diesen Themen jetzt um? Hm. Manchmal kommt es auch erst auf, wenn man in der Praxis drin ist und merkt, hier wird es schwierig, sich dann zusammenzusetzen. Mhm. Sagen, wie wollen wir mit diesem oder jenem Problem umgehen? Wie wollen wir das jetzt kommunizieren? Wie teilen wir uns auf? Wie sorgen wir natürlich auch dafür, dass es für das Kind jetzt nicht mit einem wahnsinnigen Stress verbunden ist, sprich, dass es auch ein ähnliches Umfeld für das Kind gibt, mhm, zu sagen, wenn ich mittwochs meinen Sport habe, dann habe ich den, egal ob ich jetzt bei Mama oder bei Papa bin oder bei einem oder anderen Elternteil, das aufrecht zu erhalten, das zu erhalten, dass das möglich ist, dass es nicht so wahnsinnig gegeneinander geht. Und sich bewusst zu machen, dass diese Übergänge zwischen zwei Haushalten für ein Kind immer eine Herausforderung sind. Egal wie gut das läuft, das braucht Zeit. Das heißt, eine Möglichkeit, eine hilfreiche Möglichkeit kann sein, ein paar Routinen einzuführen, zu sagen, immer wenn du am Freitag zu mir kommst, gehen wir erst einkaufen und dann kochen wir zusammen. Oder immer wenn ich dich montags zur Kita bringe, dann machen wir vorher nochmal eine kleine Lesestunde im Bett oder was auch immer. Also so kleine Alltagsroutinen einzuführen, dass Kinder sich daran gewöhnen können, okay, so ist es in der Realität, so ist es in der, ist etwas, was gleich bleibt, worauf ich mich verlassen kann. Genau.
Genau, also Übergänge finde ich da ein total wichtiges Thema. Und auch wenn die Kinder wieder zurück nach dem Wechsel kommen, ist der Teil, dass Kinder in den Beratungen durchaus sagen, oh, na, fragt der Papa oder die Mama, wie war es denn, was habt ihr denn gemacht? Ich will aber gar nicht erzählen, ich will eigentlich nur in mein Zimmer gehen. So, und dann geht das Kind ins Zimmer und dann macht sich der Elternteil aber Sorge und denkt, oh, da ist bestimmt was ganz schief gelaufen. So, und fragt dann, und dann sagt das Kind, nein, ich will aber nicht. Also so dieses auszuhalten und zu sagen, ja, der braucht jetzt einfach Zeit oder die, ne? Meine Tochter braucht jetzt mal ein Stündchen für sich und dann kommt die schon wieder. Und das sagen viele Elternteile, das ist echt schwer auszuhalten. Und die Kinder sagen, da geht es mir gut mit. Also auch wieder altersgemäß, ne? Muss man wirklich gucken. Und das sind diese Übergänge, die wirklich hilfreich sind und die man wirklich teilweise erst erarbeiten muss und sagen, aha, das kann eine gute Lösung sein. Ja, wenn ihr Kind sagt, das ist eine gute Lösung, das, lass uns das ausprobieren. Ja. So, und ich glaube, man muss auch vieles ausprobieren, ne, aber immer altersgemäß mit den Kindern besprechen. Ich finde, dass die Kinder oft wirklich gute Intuition und eine gute Idee haben, was das Richtige wäre und was ihnen wirklich helfen würde, gut damit umzugehen. Und es gibt so ganz pragmatische Sachen, braucht man jedes Kuscheltier doppelt? Weil, wenn man es dann vergisst, fährt man dann wieder zurück oder was ist denn? Da reagieren Kinder total unterschiedlich. Es gibt Kinder, die finden die Lösung super und andere Kinder sagen, es riecht nicht richtig. Das geht gar nicht.
Fake.
Aber ich finde, das ist das eben, wo man nicht sagen kann, schaffen Sie alle Kuscheltiere doppelt an, sondern so, man kann es probieren. Man kann mit Adoptionen arbeiten, man kann mit allem und sagen, das machen wir jetzt, Geschwisterkind, keine Ahnung, wir dubeln so. Und ich finde, was bei diesen Absprachen und Regelungen sehr hilft, das sind schon digitale Medien, dafür finde ich sie wirklich gut. Wenn man gemeinsame Seiten hinterlegt, wo man sagt, da steht der Kinderarzt, da stehen die nächsten Termine, da steht Ansprechpartnerin Schule drin, da steht unsere Umgangsvereinbarung drin, wir haben einen Kalender, in den wir reinschauen können. Da können Kinder sagen manchmal, da will ich mal ein Foto reinstellen für Papa oder Mama. Also wirklich, und wenn man solche Plattformen hat, dann ist es, es können alle zugreifen, aber ich muss mich nicht sofort sehen, weil dieses Sehen ja oft schwierig ist.
Und meinen Sie jetzt WhatsApp oder gibt es speziell andere Sachen?
Es gibt Apps sogar.
Okay, wie heißen die zum Beispiel?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht.
Weißt getrennt, du eine? Getrennt gemeinsam ist eine, die vom Bundesministerium für Familie und so weiter.
Genau, und ganz viele gemeinsam machen aber gar nicht die App, sondern die sagen eben, ach, machen wir uns selber.
Kalender oder was auch immer.
Über Kalender oder Dropbox oder wie die alle heißen. Mhm. Oder kann man, es müssen ja nur beide oder auch die Kinder den Zugang darauf haben, um zu sagen, da können wir geschützt drauf zugreifen und da können wir solche Sachen hinterlassen. Das ist schon gut. Und ich finde, bei WhatsApp ist eben so dieses, also da ist ja immer so diese Idee, ich schreibe jetzt und jetzt brauche ich die Antwort.
Blaue Häkchen, der hat noch nicht geantwortet.
Genau.
Was ist denn da los?
Und dann anrufen und sagen, ich habe dir gerade eine WhatsApp-Nachricht, dann kannst du mal antworten. Wie machen wir das übernächste Woche mit?
Ja.
Das sind genau diese Fallen, ne, da funktionieren die sozialen Medien nicht, weil der, also nicht in ihrer eigentlichen Schnelligkeit, weil der andere sagt, hey, sind ja noch anderthalb Wochen Zeit, ich antworte jetzt mal nicht. Und das löst in dem anderen dann Stress aus eventuell und da finde ich, muss man eben wirklich gut gucken, wie schafft man es und je strukturierter solche Sachen hinterlegt oder also schon vereinbart sind, umso mehr Sicherheit haben alle. Die Kinder haben eine große Sicherheit. Für Kinder ist immer gut, ich weiß, wann ich wo bin.
Ja.
Mein Alltag geht weiter, was Julia gerade sagt, ich darf meine Freundin dann trotzdem weiter treffen, ich mache meinen Sport weiter.
Ja.
Das sind, ich finde, das sind solche Sicherungen, die total wichtig sind.
Was beobachten Sie für Benefits, wenn dann die Trennung gut geklappt hat und die neue Lebenssituation ist gut? Wo, vielleicht kriegen Sie auch mal Rückmeldung von Eltern und sagen, Mensch, das ist ja wirklich toll, keine Ahnung, ich habe da jetzt jedes zweite Wochenende Zeit für mich. Das war ja vorher gar nicht so. Ein Beispiel. Was erleben Sie da so?
Ja, genau das zum einen, dass es Elternteile gibt, die sagen, jetzt habe ich Freizeit, wo ich sie sonst ganz sicher nicht hatte.
Mhm.
Aber auch auf der anderen Seite, dass es auch einen Elternteil oft gibt. Natürlich hat sich insgesamt etwas verändert. Wir sind nicht mehr ganz so klassisch unterwegs, dass ja, wie es früher mal war, die Väter irgendwie alle 14 Tage ihre Kinder fürs Wochenende hatten, sondern jetzt sind wir viel haben wir viel, viel mehr Familien in der Beratung, aber auch in der Gesellschaft, die sich das mehr teilen. Und trotzdem kann es vorher ein Ungleichgewicht gegeben haben, was jetzt etwas weniger da ist. Das heißt, dass ein Elternteil, der vielleicht vorher weniger in Erziehungsverantwortung war, die Chance bekommt, sich ganz eigene Gedanken zu machen und eine ganz andere Beziehung und Bindung zu seinen Kindern aufzubauen, die Zeit anders zu nutzen, mehr im Alltag teilzuhaben, was eben auch Elternteile als was sehr Positives empfinden, zu sagen, okay, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das hat auch was ganz Tolles, weil ich jetzt näher an meinen Kindern dran bin. Mhm.
Erleben dann die Kinder auch ihre Eltern, wenn sie sie dann einzeln haben, bewusster ist nicht das richtige Wort, aber haben die mehr von ihren Eltern, auch wenn die nicht mehr zusammen sind, aber ich habe dann nur den Papa und dann nur die Mama und das ist irgendwie mehr so 120% Mama oder Papa, wenn ich mit denen zusammen bin. Also merken die das auch? Ist das für die dann auch oft schön?
Im besten Fall ja. Also wenn es gut läuft, ist es eben auch genau das. Nicht nur, ich habe dann mehr von einem Elternteil, ich habe vielleicht auch mehr Entspannung mit dem anderen Elternteil, der vielleicht sonst mehr in diesem Alltag unterwegs war. Aber auch die Qualität kann sich ja auch ändern, zu sagen, ich kriege jetzt was ganz anderes von einem Elternteil. Mhm. Ich kriege mehr mit, ich kriege einen ganz anderen Draht. Wir unternehmen irgendwie Sachen, die vorher nicht da waren. Das alles kann im besten Fall passieren. Mhm. Ja.
Und hinzu, das ist immer die Frage, ist das Benefit oder nicht, das sind die Patchwork-Familien, die sich ja oft infolge von Trennung dann auch ergeben.
Stimmt.
Patchwork-Familiensituation. Und das ist wieder so ein Thema, wie gehen wir emotional damit um, wie können wir das integrieren, wie können wir uns damit arrangieren, dass das so ist. Und das ist für viele Kinder, wenn das nachher eingespielt ist, tatsächlich ein Benefit.
Mhm. Freunde in der Familie.
Freunde, ja. Und im besten sagen, Fall. Ich habe also die Frage, also Stiefmama, was ist es denn jetzt so? Ne, da muss man da einen Namen für kreieren oder Stiefpapa. Aber dann eben auch wirklich sagen, das ist schon klasse. Also das macht einfach Spaß, eine weitere innige Bezugsperson, wenn es wirklich gut läuft. Und die Geschwistererweiterung über Patchwork-Familien. Und wenn diese Dinge wirklich gut laufen, ist das für Kinder durchaus auch ein Benefit. Die sagen nicht unbedingt, das ist gut, das hätte ich schon gerne immer so gehabt, sondern aber arrangieren sich damit und können sehr wohl eben auch wirkliche Vorteile für sich und eine zusätzliche Qualität an, ja, ihr Netzwerk ist eben weiter geworden. Mhm.
Wann würden Sie Familien und Paaren raten, zu Ihnen zu kommen und Beratung sich zu holen, im Idealfall?
Ehrlich gesagt würde ich das Eltern immer raten, die sich trennen möchten. Muss man nicht. Also man kann ja auch in eine Beratungsstelle gehen und dann nur einmal hingehen und sich ein bisschen sortieren. Mhm. Das ist ja wirklich total bedarfsgerecht. Und ich würde es tatsächlich in diesem ganz komplexen Bereich eigentlich allen Eltern empfehlen, weil es so vielschichtig ist.
Ja.
Weil es wirklich, man ahnt nicht bei einer Trennung, wie viele kleine sachliche Entscheidungen man eigentlich treffen muss. Und gleichzeitig ist da so viel Trauer und Wut. Es ist alles da, es ist alles im Weg. Aber man muss so viele Entscheidungen treffen. Es geht um, wie komme ich wieder zurecht? Wie finde ich mich wieder zurecht als einzelner Mensch? Wie komme ich mit meiner Elternrolle klar? Wie kommen wir miteinander klar? Dann gibt es noch die Familien drumherum, die Schwiegereltern, die ganzen Omas, Opas, Tanten, Freunde. Das sind einfach so viele Lebensbereiche, die eine Rolle spielen, dass ich glaube, es kann immer helfen, sich wen dazu zu holen, der nochmal mit drauf guckt und guckt, wir können es erstmal nur sortieren, wir können noch länger begleiten, müssen wir aber nicht. Würde ich aber schon allen empfehlen, auf jeden Fall. Wir sind ja auch nicht die Einzigen.
Ja.
Es gibt da viele Beratungsstellen in jeder Stadt
und
es ist für alle Eltern kostenfrei. Das ist ja eine wunderbare Sache. Ne?
Ja. Und auch, muss man lange auf einen Termin warten oder geht das eigentlich?
Das geht schnell. Also wir haben innerhalb von 14 Tagen, wenn sich jemand gemeldet hat, haben wir einen ersten Termin. Wenn jetzt zwei getrennte Eltern und eventuell sogar noch jemand vom Jugendamt und wir zu zweit einen Termin suchen, dann kann das ein bisschen länger dauern.
Klar.
Das liegt aber nicht an der Verfügbarkeit, sondern an all unseren Kalendern.
Mhm. Und es gibt in Essen, was Julia gerade auch schon sagte, ganz viele Erziehungsberatungsstellen, an die man sich wenden kann. Also dass man auch einfach gucken kann, welches Wohnort näher bei uns. Und alle Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstellen in Essen bieten diese sogenannten KIP-Kurse an, Kinder im Blickkurse. Da könntest du vielleicht noch mal kurz was zu sagen, die wir qualitativ alle klasse finden.
Sagt mir gar nichts.
Ja, genau.
P-KIP kenne ich, aber KIP kenne ich.
KIP, genau. Das heißt Kinder im Blick. Gibt es auch bundesweit, gibt es in verschiedenen Städten. Da kann man sich im Internet auch schlau machen. Wir bieten das in Essen an. Alle Erziehungsberatungsstellen, wir gucken auch immer über den... Ja, wann wir was anbieten. Das ist ein Kurs, da kommt immer nur einer von zwei Elternteilen hin. Mhm. Also er ist nicht für Eltern gemeinsam, der läuft über 7 Kursabende oder Kurstage. Und es geht ein bisschen darum zu gucken, wie schaffen wir jetzt den Switch wieder, das Kind in den Blick zu nehmen. Einerseits zu würdigen, was ist bei uns eigentlich los, wie kommuniziere ich mit dem anderen Elternteil, aber eben auch, woran erkenne ich eigentlich, wie es meinem Kind gerade geht, was braucht mein Kind, was kann ich noch tun, um dem Kind das zu geben, was es braucht. Plus, das ist dann natürlich eine Gruppe von Elternteilen, es gibt dann Austausch zu sehen, hier sind auch andere, denen geht es genauso. Oder im besten Fall sogar, da ist jemand, der übernimmt bei sich zu Hause meine entgegengesetzte Rolle und ich kriege ein bisschen Verständnis für den anderen Part. Mhm. Wie ist es denn, wenn man nicht mit seinen Kindern so viel zusammenlebt oder andersrum? Mhm. Also da profitieren Eltern sehr von diesem Austausch, aber eben auch, dass so das, was wir rückgemeldet bekommen, dass es ja einfach hilfreich ist, durch Übungen, die wir machen oder eben auch diesen ganz praktischen Austausch und ohne diese anderen Player wie das Jugendamt, das Gericht und so weiter und so fort, sondern man darf ganz da sein und sagen, so fühle ich mich jetzt damit und hier habe ich echt ein Problem und es ist schwierig, was mache ich denn dann am besten? Mhm. Dann können wir einzelne Situationen durchspielen. Genau.
Hört sich gut an. Vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch, für die vielen guten und bereichernden Tipps und auch Erzählungen. Und ich glaube, es ist grundsätzlich immer wichtig, und man vergisst das wahrscheinlich als Eltern oft, dass man eben nicht allein ist, sondern dass natürlich muss man das als Familie eine Trennung allein in Anführungsstrichen schaffen, als jetzt eher individuell. Aber dass es halt viele Familien gibt, die ähnliche Probleme haben. Und wenn dann man vielleicht auch noch ein Umfeld hat, wo man mit anderen sprechen kann und auch sich austauschen kann, ohne dass das irgendwas eine Konsequenz hat, sondern dass man gerade so sein darf, wie man sich fühlt, dann ist das auch gut. Und das kommt ja auch wieder dazu, dass man sich selber wieder stabilisiert als Mutter, Vater. Und wenn es einem dann wieder besser geht, dann ist das natürlich für die Familie auch wieder top. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke fürs Gespräch.
Euch lieben Dank fürs Zuhören. Folgt mir gerne auf Instagram bei Nicole Nützlo-Fischl und auch wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich sehr über sie und wir werden hier auch, wenn das ausgestrahlt wird in der Woche, werden auch ganz viele andere Zusatzinformationen nochmal auf Instagram sein, wo ihr euch schlau machen könnt, wo ihr euch nochmal andere Informationen zusätzlich holen könnt. Und also vielen Dank fürs Zuhören, euch einen sehr, sehr schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und ihr Papas natürlich auch, ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald!
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.